Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Heute geht es um ein Thema, das in jedem Supermarktregal präsent ist, frei von Lebensmitteln. Glutenfrei, laktosefrei, zuckerfrei. Wir stellen die Frage, ist es wirklich notwendig oder einfach nur im Trend? Ja, sogenannte Frei-von-Produkte füllen die Supermarktregale und suggerieren, je weniger drin ist, desto besser. Doch was steckt wirklich hinter diesem Trend? Handelt es sich um gesundheitlich oder ernährungsphysiologisch notwendige Alternativen oder eher um Marketingstrategien für zunehmend verunsicherte VerbraucherInnen? In dieser Folge sprechen wir mit Professor Thomas Hähnle von der TU Dresden über den Hintergrund verschiedener Frei-von-Produkte, über rechtliche Vorgaben und was wirklich hinter dem Trend steckt. Wir, das sind wie immer Studentin Jule Wendig und ich, Per Kittel, Dezernent am Bereich Mathematik und Naturwissenschaften. Insofern, wie gehabt, hallo Thomas, hallo Jule.
Hallo Per, hallo Jule.
Hallo.
So Thomas, wir haben hier ein paar Lebensmittel, auf denen Frei-von steht. Eine laktosefreie Milch haben wir, glutenfreie Waffeln und ein Käse frei von Gentechnik. Da gibt es also alles Mögliche. Kannst du die Produkte vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht mal ein bisschen einordnen?
Also ich würde das ganz grob in zwei Gruppen einteilen. Einmal in frei von speziellen Inhaltsstoffen, die einen gewissen, ja vielleicht physiologischen Bezug haben. Und die zweite Gruppe wären dann Lebensmittel frei von irgendwas, vor allem aus Marketing-Sicht. Wobei das, wie wir vielleicht heute ja auch noch besprechen werden, ineinander übergeht. Zu dieser ersten Gruppe, also den definierten Inhaltsstoffen, da würde ich sowas wie frei von Gluten einsortieren, mit Einschränkungen dann. Frei von Laktose, weil da ist die medizinische Notwendigkeit schon wieder ziemlich ins Marketing hineinspielend. Einen gewissen physiologischen Bezug hat dann auch noch sowas wie zuckerfrei oder fettfrei. Für diese frei von Lebensmittel gibt es auch spezielle Vorgaben hinsichtlich der Maximalgehalte der betreffenden Inhaltsstoffe. Das ist also analytisch oder wenn man so will wissenschaftlich genau definiert. Die zweite Gruppe, das wären dann Lebensmittel, die eigentlich, ich sage mal, nur aus Marketing-Sicht von irgendwas frei sind. Und da würde ich jetzt so Auslobungen wie frei von Zusatzstoffen, frei von künstlichen Aromastoffen, frei von Gentechnik oder so dazuzählen. Und wenn man diesen Begriff frei von noch ein bisschen weiter fasst, dann könnte man auch vegane Lebensmittel darunter zählen, also Lebensmittel frei von tierischen Bestandteilen.
Im Supermarkt und auch in der Werbung sind diese Produkte ja allgegenwärtig. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass es auch immer mehr werden. Ist das denn wirklich so?
Ja, das ist tatsächlich so und das kann man auch mit Zahlen unterlegen. Ich habe da mal ein paar Zahlen rausgesucht, so für die letzten 10 Jahre, also Umsatzzahlen von 2024 im Vergleich zu 2014. Und da sieht man dann, dass das Gesamtvolumen an diesen Frei-von-Lebensmitteln in den letzten 10 Jahren so sich fast mehr als verdoppelt hat, von rund 2 Milliarden auf 5 Milliarden angestiegen ist. Wenn man dann auf die Einzelsegmente guckt, dann stellt man eben fest, dass vor allen Dingen laktosefreie Produkte und glutenfreie Produkte sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdreifacht haben im Umsatz. Und das sind wirklich krasse Umsatzsteigerungen. Und irgendwie sieht man daraus, dass offensichtlich ein großer Bedarf an diesen Lebensmitteln, die von irgendwas frei sind, besteht.
Das klingt ja jetzt irgendwie auch nach einem interessanten gesellschaftlichen Phänomen. Ja, was könnten denn aus deiner Perspektive die Gründe dafür sein, dass diese Produkte immer mehr gekauft werden?
Ja, es gibt wahrscheinlich viele Gründe, die ineinander übergehen und sich vielleicht auch so ein bisschen gegenseitig bedingen. Also als ein Hauptgrund wird da häufig genannt, dass das Gesundheitsbewusstsein der Verbraucherinnen und Verbraucher immer mehr steigt. Angeblich achten immer mehr Leute auf ihre Ernährung oder behaupten das zumindest in Umfragen. Sei es jetzt aus medizinischen Gründen, vermeintliche Unverträglichkeiten haben sie vielleicht oder aus dem Wunsch nach letztlich einfach nur einem gesünderen Lebensstil. Gleichzeitig aber, und ich glaube, dass das vielleicht mindestens genauso wichtig ist, leben wir ja in einer Welt, ich sage mal, einer Welt der zunehmenden Individualisierung. Ja? Und da wird für viele dann Essen eine Möglichkeit zum Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Ja? Man möchte sich mit dem Essen selbst optimieren, man zeigt nach außen, dass man was Besonderes ist, man zeigt seinem Umfeld, dass man was Spezielles isst, also jetzt mit 2 S, und dass man deswegen auch was Besonderes isst mit 1 S. Und der Konsum jetzt von so speziellen Lebensmitteln, wie eben glutenfrei oder so, die sind hier obendrein auch teurer. Das heißt, es dient dann auch als ein Mittel zur Abgrenzung gegenüber anderen sozialen Gruppen. Es zeigt, dass man zu so einer, ich sag mal, Ernährungselite gehören will. Und das wird dann durch Social Media natürlich extremst verstärkt. Da dient die Ernährung ebenfalls ganz zunehmend im Laufe der letzten Jahre zur Selbstdarstellung.
Dieses steigende Gesundheitsbewusstsein haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Gibt es denn da jetzt wirklich konkrete Belege und Zahlen dafür, dass wir heute gesundheitsbewusster leben als vor 10 oder 20 Jahren?
Ja, das ist schwierig zu erfassen. Ich meine, es gibt Berichte von Krankenkassen oder Umfragen, über die dann berichten, oder auch Umfragen, etwa den Ernährungsreport vom Landwirtschaftsministerium. Und demnach geben eigentlich Jahr für Jahr immer mehr Leute an, gesundheitsbewusster zu leben. Wobei viele das dann tatsächlich mit ich ernähre mich gesünder assoziieren, also quasi die Ernährung als Ausdruck des Gesundheitsbewusstseins dokumentieren. Aber das ist natürlich jetzt keine belastbare Beschreibung eines gesteigerten Gesundheitsbewusstseins. Also ein bisschen konkreter sind vielleicht Zahlen, die so ausdrücken, wie viele Leute an Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen, also zum Beispiel an Vorsorgeuntersuchungen bei Darmkrebs- oder Brustkrebs-Screenings. Und da sieht man nun tatsächlich einen leichten Anstieg im Laufe der letzten Jahre, was natürlich ein gutes Zeichen ist. Allerdings hängt das auch schon wieder vom sozioökonomischen Status ab. Also es gibt so gewisse objektivierbare Anzeichen für ein steigendes Gesundheitsbewusstsein, aber primär auch wieder in den einkommensstarken Bevölkerungsschichten. Aber interessanterweise wirkt sich jetzt dieses, ich sage mal, vermeintlich steigende Gesundheitsbewusstsein offenbar nicht auf die tatsächliche Gesundheit der Bevölkerung aus. Denn da sieht man in den letzten Jahren Jahr für Jahr einen signifikanten Anstieg an Krankheitstagen, eine deutliche Zunahme vor allen Dingen an psychischen Erkrankungen. Und das verdeutlicht vielleicht auch, für mich zumindest, dass sich viele Leute weniger Gedanken um gesunde oder ungesunde Lebensmittel machen sollten und dafür vielleicht mehr über ihren Lebensstil, ihr Lebensumfeld und dessen Einfluss auf die Gesundheit dann nachdenken sollten.
Ja, lass uns doch vielleicht an der Stelle mal direkt zu den Frei-von-Produkten kommen und ja auch zur Frage, wie sinnvoll da das ein oder andere konkret ist. Vielleicht fangen wir mal mit den glutenfreien Produkten an. Erklär doch mal kurz, was ist Gluten überhaupt und ja, was hat das mit Gesundheit zu tun?
Also Gluten ist ein Eiweiß und das kommt in verschiedenen Getreidesorten vor, im Weizen, im Roggen, in der Gerste und im Dinkel. Dieses Gluten besteht aus zwei Proteinen, dem Gliadin und dem Glutenin. Und diese beiden Proteine, die, wenn man sie mit Wasser zusammenmischt, dann bilden die so ein elastisches Netzwerk, möchte ich es mal beschreiben. Und damit ist dieses Gluten verantwortlich dafür, dass man aus bestimmten Getreidearten einen Teig herstellen kann und daraus dann letztlich Brot backen kann. Und entsprechend ist dieses Gluten sozusagen das Brotbackeiweiß, manche bezeichnen es auch als Klebereiweiß. Jetzt im Zusammenhang mit Gluten ist eine Erkrankung wichtig, die sogenannte Zöliakie. Bei Menschen, die an Zöliakie erkrankt sind, da führt die Zufuhr von Gluten zu einer Entzündung der Darmschleimhaut. Da können sich dann die Darmzotten zurückbilden. Es kann zu Bauchschmerzen, zu Durchfall kommen. Der Dünndarm kann unter Umständen nicht mehr genügend Nährstoffe aufnehmen. In der Folge kann es dann vielleicht zu Defiziten in der Nährstoffzufuhr kommen. Das ist eine ziemlich unangenehme Erkrankung. Man kann aber so eine Zöliakie genau diagnostizieren, zum Beispiel durch die Analyse von Antikörpern oder auch durch eine Biopsie des Dünndarms. Und ganz wichtig ist aber jetzt, dass diese Zöliakie keine Allergie ist gegen das Gluten oder gegen den Weizen, sondern eine sogenannte Autoimmunerkrankung. Das heißt, der Körper wird praktisch ja gegen sich selbst allergisch, sozusagen gegen seine eigenen Darmzotten, um es etwas plakativ zu formulieren. Und ganz wichtig ist auch, dass man dann nur dann eine Zöliakie bekommt, wenn eine entsprechende genetische Voraussetzung vorhanden ist. Es hat also eine erbliche Komponente. Und ganz wichtig ist jetzt vielleicht, man bekommt also eine Zöliakie nicht vom Gluten essen, sondern wenn man eine Zöliakie hat, dann darf man kein Gluten mehr essen. Das ist ganz, ganz wichtig auch für die Auswahl der entsprechenden Lebensmittel.
Wie viele Menschen leiden denn unter Zöliakie?
Ja, da gibt es unterschiedliche Zahlen. Es gibt da verschiedene Angaben. Und zwar deshalb, weil die Krankheit oft unentdeckt bleibt, weil sie einfach keine oder nur geringe Probleme bereitet. Bis vor einiger Zeit ging man davon aus, dass es vielleicht so eine Person von 1.000 bis 2.000 sind, die an Zöliakie erkrankt sind. Heute, zum Beispiel auch die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft, geht davon aus, dass es mehr sind, vielleicht eine Person von 100, eben deshalb, weil sie öfters unentdeckt bleibt oder auch ohne Symptome verlaufen kann.
Gibt es da dann eigentlich Medikamente dagegen?
Nee, leider nicht. Es gibt zwar Entwicklungen oder Diskussionen für Medikamente, aber momentan ist da nichts auf dem Markt. Das heißt, bei einer diagnostizierten Zöliakie, da ist dann eine lebenslange Glutenkarenz, sagt man, notwendig. Das heißt, man muss praktisch das Leben lang auf Gluten verzichten. Und dafür gibt es dann eben die entsprechenden Lebensmittel mit der Bezeichnung glutenfrei. Da ist dann auch streng geregelt, wie viel Gluten drin sein darf. Da gibt es eine EU-Verordnung, mit der Nummer 828/2014 für die Spezialistinnen und Spezialisten. Und wenn da jetzt auf einem Lebensmittel glutenfrei eben steht, dann darf da maximal 20 Milligramm Gluten pro Kilo drin sein. Das ist so die Minimal- oder sagen wir besser die Maximalmenge natürlich, die man als Mensch mit Zöliakie dann vielleicht noch verträgt. Es gibt dann auch nur die Bezeichnung sehr geringer Glutengehalt. Da darf dann der Glutengehalt maximal 100 Milligramm pro Kilo sein.
Jetzt hattest du ja schon erwähnt, dass der Umsatz mit glutenfreien Lebensmitteln immer weiter ansteigt. Hast du denn eine Idee, woran das liegt? Also verbreitet sich die Zöliakie immer weiter oder spielen da andere Faktoren mit?
Ja, das Problem ist jetzt, dass es in den letzten Jahren einen wirklich signifikanten Anstieg einer, ich möchte mal sagen, sehr umstrittenen Erkrankung gab. Und diese Krankheit heißt Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität, abgekürzt NCGS. Problematisch ist es deshalb, weil das tatsächlich eine in der letzten Zeit immer häufiger diagnostizierte Erkrankung ist, für die es aber eigentlich keine echte Diagnose eben beruhend auf klinischen Parametern gibt. Wie gesagt, die echte Zöliakie, da gibt es spezielle Antikörper und die Biopsie, da kann man also eindeutig feststellen, ob jemand Zöliakie hat. Bei dieser Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität, da gibt es das nicht. Da beruht dann eine Diagnose ausschließlich auf einer Ausschlussdiagnose. Das heißt, man empfiehlt dem Patienten, der Patientin bestimmte Sachen wegzulassen. Die beschreiben vorher die entsprechenden Symptome. Und wenn dann die Symptome weg sind, wenn man bestimmte Lebensmittel weglässt, also zum Beispiel Weizen oder Nudeln oder Brot, dann kommt eben häufig diese Diagnose NCGS raus. Und tatsächlich scheint jetzt die Inzidenz dieser NCGS immer mehr anzusteigen, wobei es da wirklich viele Erklärungen gibt und möglicherweise auch eine deutliche Überdiagnose eine Rolle spielt. Da kann möglicherweise der sogenannte Nocebo-Effekt eine Rolle spielen. Nocebo, das ist so das Gegenteil von Placebo. Das heißt also, wenn jetzt Menschen Gluten essen, dann erwarten sie sozusagen, dass es ihnen nicht gut tut. Also sie erwarten sozusagen den negativen Effekt und entsprechend, wenn sie dann glutenfrei sich ernähren, dann verbessern sich eben die Symptome. Das bedeutet aber nicht, dass das Gluten tatsächlich der Auslöser für die Symptome ist. Und wenn man dann in den Medien oder von irgendwelchen Prominenten oder Influencern dann permanent hört, dass Gluten schädlich ist oder dass die Menschen, nachdem sie das Gluten weggelassen haben, sich besser gefühlt haben, dann führt es eben häufig auch zu so einer, ja, sagen wir, Selbstdiagnose und man glaubt dann eben auf das Gluten überempfindlich zu sein. Das beruht natürlich, oder die Gefahr, die damit natürlich zusammenhängt, ist, dass dann Menschen unnötig aufs Gluten verzichten, unnötig auf glutenhaltige Lebensmittel verzichten. Und es kann dann unter Umständen natürlich tatsächlich bis zu einer einseitigen Ernährung und vor allen Dingen natürlich höheren Kosten führen.
Gluten ist also das Hauptprotein von Weizen. Ich würde dich jetzt gerne zu einigen Produkten befragen, ob die Gluten enthalten. Bist du bereit?
Okay, ja, wenn wir jetzt so eine Schnellraterunde machen, dann zuerst einen kurzen Disclaimer, wenn ich so sagen darf. Fakt ist, Gluten ist nicht per se ungesund und man muss definitiv nicht aus irgendwelchen Vorsorgegründen auf Gluten verzichten. Das heißt, wenn ich jetzt auf deine Fragen antworte, dann richten sich diese Antworten an Menschen mit Zöliakie, also wenn man wirklich aufs Gluten verzichten muss. Okay?
Gut, Haferflocken.
Hafer an sich ist glutenfrei. Allerdings wird Hafer manchmal auf Feldern angebaut, die neben Weizenfeldern liegen und damit kann dann dieser Hafer manchmal auch etwas Weizen und damit Gluten enthalten. Deshalb gibt es garantiert glutenfreie Haferflocken zu kaufen, die speziell hergestellt sind und wo man dann als Zöliakie-Patientin oder Patient sicher sein kann.
Cornflakes.
Ähnlich wie oben, Cornflakes sind eigentlich aus Mais und Mais ist eigentlich glutenfrei. Jetzt haben aber viele Cornflakes zusätzlich auch nur Weizenprotein oder Weizen generell mit in ihrer Rezeptur oder andere glutenhaltige Zutaten. Auch da gibt es jetzt wieder spezielle glutenfreie Varianten, die dann entsprechend gekennzeichnet sind.
Grießbrei.
Grießbrei ist definitiv nicht glutenfrei, da Grieß in der Regel aus Weizen hergestellt wird. Also der klassische Grießbrei ist nicht glutenfrei. Es gibt aber auch da glutenfreie Alternativen, die man dann zum Beispiel aus Mais oder aus Reis herstellt.
Seitan.
Seitan ist definitiv nicht glutenfrei. Seitan ist reines Weizeneiweiß, also pures Gluten. Seitan wird häufig in Fleischersatzprodukten verwendet, weil es da eben die Struktur von Fleisch sozusagen simulieren kann. Und damit ist natürlich Seitan, genauso wie die entsprechenden veganen Produkte, für Menschen mit Zöliakie völlig ungeeignet. Das steht dann auch so in der Zutatenliste.
Couscous.
Definitiv nicht glutenfrei, da Couscous aus Hartweizen hergestellt wird.
Zu guter Letzt Proteinpulver.
Da hängt es jetzt ein bisschen von der Proteinquelle ab. Viele Proteinpulver sind glutenfrei, insbesondere dann, wenn sie jetzt auf der Basis von Milchproteinen, Erbsen, Reis oder Soja hergestellt wurden. Es ist jedoch auch da wichtig, dass man sich die Zutatenliste anguckt, da einige Produkte auch Weizenprotein oder glutenhaltige Zutaten enthalten können.
So, kommen wir endlich zu meinem Lieblingsthema, dem Lebensmittelrecht. Glutenfrei ist rechtlich also genau definiert. Wie ist das denn mit den anderen von dir genannten Produkten, also den Frei-von-Produkten mit physiologischem Bezug, also laktosefrei, zuckerfrei, fettfrei?
Also die Kennzeichnung laktosefrei, die wird in der EU nicht direkt in einer Verordnung geregelt, sondern da gibt es nationale Leitlinien, in Deutschland zum Beispiel die Käseverordnung oder die Milcherzeugnisverordnung. Und demnach darf man jetzt auf ein Produkt laktosefrei schreiben, wenn es weniger als 100 Milligramm, also weniger als 0,1 Gramm Laktose pro 100 Gramm oder pro 100 Milliliter enthält. Das ist also die Menge, die man jetzt auch bei einer Laktoseunverträglichkeit dann verträgt. Demgegenüber ist jetzt zuckerfrei und fettfrei EU-weit ganz genau geregelt. Da gibt es die Health Claims Verordnung, die wir hier schon ein paar Mal angesprochen haben. Das ist diese Verordnung 1924/2006 über Nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben, wie sie genau heißt. Und da ist jetzt genau festgelegt, dass zuckerfrei bedeutet, dass ein Lebensmittel maximal 0,5 Gramm Zucker pro 100 Gramm oder pro 100 Milliliter enthalten darf. Und fettfrei bedeutet, dass maximal 0,5 Gramm Fett pro 100 Gramm oder pro 100 Milliliter drin sein dürfen.
Kalorienfrei gibt es ja auch. Was steckt denn da dahinter? Also so Leitprodukte.
Also kalorienfrei, das ist auch in der gerade genannten Verordnung festgelegt. Und zwar bedeutet kalorienfrei maximal 4 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Das ist vor allem relevant für Getränke, also zum Beispiel Cola, eine normale Cola in Anführungszeichen, die hat so rund 40 bis 50 Kilokalorien pro 100 Milliliter, weil da ganz viel Zucker drin ist, 10% Zucker fast. Eine Cola Light oder eine Cola Zero, die hat dann praktisch 0 Kilokalorien pro 100 Milliliter, weil da ja der Zucker ersetzt ist durch entsprechende Süßstoffe. Wichtig ist jetzt, dass die Bezeichnung Light nun nicht automatisch kalorienfrei bedeutet. Das gilt tatsächlich nur beim Cola Light. Das Cola Light ist wirklich frei von Kalorien. Andere Light-Produkte, die müssen sich ebenfalls an die entsprechende Verordnung halten. Da ist dann dieses Light auch eine nährwertbezogene Angabe. Man darf jetzt dann nur dann Light draufschreiben, wenn der Gehalt eines bestimmten Nährstoffs, also zum Beispiel von Zucker oder von Fett oder so, mindestens 30% niedriger ist als beim Vergleichsprodukt. Und dieses Vergleichsprodukt, das muss dann klar definiert sein, also meinetwegen das Originalprodukt derselben Marke oder so. Und zudem muss man dann angeben, welcher Nährstoff reduziert ist. Also zum Beispiel Light, 30% weniger Fett oder so. Es muss also transparent sein, wie man sagt, worauf sich die Reduktion bezieht.
Und nützen diese Lebensmittel denn im Sinne des Abnehmens etwas? Also kann man die empfehlen, wenn man weniger Kalorien aufnehmen möchte?
Also es gibt, soweit ich weiß, keine jetzt eindeutigen Studien, die jetzt zeigen, dass Light-Produkte wirklich beim Abnehmen helfen. Unter Umständen könnten solche Produkte vielleicht eine gewisse Hilfe sein, wenn man tatsächlich abnehmen möchte und am Anfang sich schwer tut, sozusagen den Einstieg in eine Kalorienreduktion zu finden. Allerdings besteht dann wieder die Gefahr, und da gibt es nun tatsächlich Untersuchungen, die es zeigen, dass man, wenn man das Gefühl hat, was kalorienreduziert ist zu essen, dafür dann wieder mehr von diesen leichten Lebensmitteln isst und dann die eh nur geringe Verringerung der Kalorienzufuhr schon wieder zunichte macht. Also streng wissenschaftlich betrachtet nützen Leitprodukte fürs Abnehmen eigentlich nichts.
Meistens geht bei solchen Produkten ja auch irgendwie der Geschmack verloren, zumindest wenn ich an so Joghurt oder Käse denke. Bei Cola und anderen Softgetränken muss ich sagen, dass ich die Light-Produkte deutlich besser finde.
Ja, das stimmt absolut. Das geht mir tatsächlich auch so. Das Fett spielt natürlich jetzt eine Rolle nicht nur wegen der Kalorien, sondern ist auch ganz wichtig für die Wahrnehmung von Aromastoffen. Und es ist auch wichtig für die Konsistenz, für das sogenannte Mundgefühl, wie man sagt. Wenn man also jetzt zum Beispiel das Fett reduziert, dann muss man die Eigenschaft mit anderen Inhaltsstoffen nachmachen, also zum Beispiel mit Zucker oder mit Dickungsmitteln. Das gleiche gilt für den Zucker. Wenn man den reduziert, dann muss man dafür halt Süßstoffe nehmen, um den gleichen Süßgeschmack zu erreichen. Und es geht bei Erfrischungsgetränken, wie zum Beispiel bei der Cola, eigentlich ganz gut. Wenn die kalt ist, die Cola, dann werden die wenigsten den Unterschied zwischen der normalen und der Light-Cola schmecken. Bei Joghurt zum Beispiel ist das ganz anders. Da ist das Fett natürlich ganz maßgeblich für die Cremigkeit verantwortlich. Und deshalb werden dann fettreduzierte Joghurts immer ein bisschen dünner oder wässriger schmecken.
So, das waren jetzt die frei von Lebensmittel, die, wie du es beschrieben hast, einen mehr oder weniger klaren Bezug zur Gesundheit haben. Wie ist es denn jetzt mit den Lebensmitteln aus der zweiten Gruppe, also die aus Marketing-Sicht relevant sind? Am häufigsten liest man da ja frei von Zusatzstoffen. Wie sinnvoll ist ja so eine Aussage überhaupt?
Ein Produkt, das mit ohne Zusatzstoffe sozusagen beworben wird, das darf keine in der EU zugelassenen Zusatzstoffe enthalten. So, das ist die Regelung. Das heißt, es dürfen keine Zusatzstoffe aus dieser EU-Positivliste, die wir schon mal besprochen haben, absichtlich zugesetzt werden. Das soll also die Verbraucherinnen und Verbraucher vor irreführender Werbung schützen. Da gehören also jetzt Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Geschmacksverstärker und solche Sachen dazu. Wenn jetzt also ein Produkt mit ohne Zusatzstoffe beworben wird, dann muss es eben in der Zutatenliste erkennbar sein. Da darf halt jetzt kein Zusatzstoff drinstehen. Man darf also die Kennzeichnung damit auch nicht für Produkte verwenden, die ohnehin keine Zusatzstoffe enthalten. Also beispielsweise frische, unverarbeitete Lebensmittel wie Obst oder Gemüse, die haben natürlich von Natur aus keine Zusatzstoffe, sodass hier eine Kennzeichnung nicht sinnvoll wäre. Auch Joghurt zum Beispiel darf keine Konservierungsstoffe enthalten, laut Gesetz. Insofern darf man da auch nicht draufschreiben, ohne Konservierungsstoffe. Das wäre dann eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten und sowas ist dann auch verboten.
Jetzt sind ja viele Zusatzstoffe doch auch natürliche Stoffe und da könnte man ja vielleicht einfach so behaupten, dass keine Zusatzstoffe reingemischt wurden oder anders gefragt, kann man denn überhaupt unterscheiden, ob da von Natur aus welche drin sind oder ob die zugesetzt sind?
Die Unterscheidung ist manchmal wirklich nicht leicht, aber bestimmt die Zutaten, die jetzt nicht als Zusatzstoffe eingestuft werden, quasi die Rolle von Zusatzstoffen übernehmen. Also Stärke zum Beispiel, was dann zur Verdickung im Lebensmittel eingesetzt werden kann. Oder wenn Käse mit in der Rezeptur drin ist, dann trägt dieser Käse eben zum würzigen Geschmack des Lebensmittels bei. Das zeigt aber eben auch, für mich zumindest, dass die allermeisten Zusatzstoffe natürlich natürliche Verbindungen sind und deshalb logischerweise keine Unterscheidung zwischen natürlich und künstlich zugesetzt möglich ist.
Bekannt ist als Geschmacksverstärker ja vor allen Dingen das Glutamat und das ist ja richtig verteufelt. Es gibt aber auch noch andere Stoffe, die den Geschmack verstärken, aber einen viel besseren Ruf haben, zum Beispiel Hefeflocken, Hefe oder Hefeextrakt. Darf man das dann zusetzen und draufschreiben ohne Zusatzstoffe oder ohne Geschmacksverstärker?
Vielleicht zunächst ganz kurz, was Hefeflocken oder Hefeextrakt eigentlich ist. Also für die Herstellung von Hefeflocken, da werden Hefen auf Zucker oder Zuckermelasse vermehrt. Man kann auch Hefen aus der Brauerei nehmen und diese Hefen werden dann mit Mehl, mit Salz vermischt, getrocknet und gewalzt und dann erhält man diese Hefeflocken. Den Hefeextrakt, den stellt man her durch den Abbau von Hefezellen. Da werden die Hefen dann aufgeschlossen durch Enzyme oder durch Hitze und dann die Proteine und die anderen Stoffe aus dem Zellinneren gewissermaßen freigesetzt und das dickt man dann ein durch Trocknung zu einem Sirup oder zu einem Pulver. Dieses Hefeprodukt enthält jetzt natürlicherweise viel Glutamat, daneben sogenannte Nukleotide, Proteine, Aminosäuren, Spurenelemente und dadurch kann man sie eben als Würzmittel einsetzen. Hefeflocken schmecken so ein bisschen käseartig vielleicht, Hefeextrakt ist noch deutlich konzentrierter und deshalb noch intensiver im Geschmack. So, es wird nun häufig kritisiert, dass es irreführend wäre, wenn Hefeextrakt als Geschmacksverstärker eingesetzt wird und dann gleichzeitig ohne Geschmacksverstärker auf dem Lebensmittel steht. Es könnte sozusagen diese Kennzeichnung ohne Zusatzstoffe den Eindruck erwecken, dass das Produkt keine geschmacksverstärkenden Zutaten enthält, was aber natürlich nicht der Fall ist, da Hefeextrakt ja eine ähnliche Wirkung hat wie Glutamat. So, für mich spricht es aber nicht gegen die Verwendung von Hefeextrakt oder Hefeflocken, sondern es verdeutlicht eher, dass die Bezeichnung ohne Geschmacksverstärker eigentlich völlig sinnfrei ist, weil es eben völlig irrelevant ist, woher die geschmackliche Wirkung kommt. Entscheidend ist am Ende der Geschmack und ob der jetzt durch ursprünglich im Lebensmittel enthaltenes Glutamat erzeugt wird oder ob man dann zusätzlich Glutamat als Zutat dazugibt oder andere Würzmittel dazugibt, ist gesundheitlich völlig irrelevant. Es geht letztlich um den Geschmack und da kann man dann immer sagen, Hauptsache es schmeckt.
Und wie ist das mit Maggi? Da gibt es ja auch dieses Maggi-Kraut, ist glaube ich eigentlich Liebstöcke. Das schmeckt ja fast genauso und ist super natürlich.
Ja, Maggi ist eine Speisewürze und solche Würzen werden seit über 100 Jahren hergestellt und zwar durch die Hydrolyse, also durch die Aufspaltung von Proteinen in die Aminosäuren. Heute nimmt man da hauptsächlich Weizenproteine dafür. Das hat man früher mit Salzsäure aufgeschlossen, heute macht man es mit Enzymen. Und am Ende wird es dann neutralisiert und man kriegt dann quasi viel Salz raus und so enthält dann Maggi eben viel Kochsalz und die freien Aminosäuren aus dem ursprünglichen Weizenprotein. Und davon ist nun wiederum Glutaminsäure die quantitativ am wichtigsten. Der Geschmack vom Maggi kommt also jetzt vor allen Dingen durchs Salz und durchs Glutamat. Und dieses typische Maggi-Aroma, das kommt dann von Verbindungen, die bei der Reifung vom Maggi entstehen. Da entstehen dann aus chemischer Sicht sogenannte Furanone, ganz typische Aromastoffe, die bilden sich aus den Aminosäuren. Das sind also keine künstlichen Aromastoffe, wie man häufig behauptet, sondern tatsächlich während der Reifung vom Maggi entstehende Verbindungen. Und ähnliche Verbindungen kommen jetzt auch im Liebstöckelkraut vor. Die sind aus struktureller Sicht ganz ähnlich und entsprechend riecht dann das Liebstöckelkraut ähnlich wie Maggi. Man bezeichnet es ja häufig, wie du sagst, als Maggi-Kraut. Und die Verbindungen sind chemisch durchaus vergleichbar. Im Liebstöckel gibt es eine Verbindung, die heißt Sotolon, das ist so das Hauptaroma. Das sind aber jetzt Aromastoffe und deshalb hat Liebstöckel zwar eine aromatisierende Wirkung, aber eigentlich keine geschmacksverstärkende Wirkung. Dafür braucht es dann wieder Salz und Glutamat. Und es ist ganz lustig, wenn man jetzt im Internet also Rezepte sich anschaut, wo dann dort steht, machen Sie sich einen Maggi-Ersatz nur aus natürlichem Liebstöckel oder so. Und wenn man sich dann die Rezepte anguckt, dann bestehen die eben aus Liebstöckel, dann ganz viel Salz, viel karamellisierten Zucker und häufig setzen die dann noch Sojasauce mit dazu. Und damit ist dann die Zusammensetzung eigentlich gar nicht so sehr viel anders wie die vom klassischen Maggi.
Du sagst etwas provokativ, dass frei von rein aus Marketing-Sicht definiert ist. Frei von Zusatzstoffen haben wir ja schon mehrmals diskutiert. Das ist doch dann wirklich Täuschung oder zumindest Verunsicherung von Verbraucherinnen und Verbrauchern, oder?
Also Täuschung würde ich jetzt nicht sagen, denn es gibt ja gewisse Regeln, die eingehalten werden müssen. Also so quasi, wenn man das auf die Lebensmittel schreibt. In der Tat haben wir Zusatzstoffe schon in einer eigenen Folge behandelt und da ist die Sachlage ja eindeutig. Alle zugelassenen Zusatzstoffe sind aus wissenschaftlicher Sicht sicher, denn sonst wären sie nicht zugelassen. Und wer was anderes behauptet, der argumentiert schlicht und einfach nicht wissenschaftlich. Insofern führt eine Auslobung frei von Zusatzstoffen tatsächlich eher zu einer Verunsicherung. Und aus dem Grund ist diese Auslobung aus meiner Sicht auch völlig überflüssig.
Jetzt haben wir ja noch den Käse hier, der ganz ohne Gentechnik hergestellt wurde. Gibt es in Deutschland eigentlich überhaupt Produkte mit Gentechnik?
Also in Deutschland gibt es keine gentechnisch veränderten Lebensmittel direkt als solche zu kaufen, im Gegensatz übrigens zu Amerika. In Vereinigten Staaten, da gibt es zum Beispiel gentechnisch modifizierte Äpfel, die nicht mehr braun werden, oder Tomaten, die nicht mehr matschig werden. Bei uns gibt es auch keine Lebensmittel, die aus gentechnisch veränderten Organismen, zum Beispiel Obst oder Gemüse, bestehen, die das also quasi in ihrer Zutatenliste haben. In der EU müssten Lebensmittel, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten oder aus ihnen hergestellt sind, entsprechend gekennzeichnet werden. Das gilt dann auch für Zutaten in diesen verarbeiteten Lebensmitteln. Was allerdings erlaubt ist in der EU, ist die Fütterung von Nutztieren mit gentechnisch veränderten Futtermitteln, also zum Beispiel mit Mais oder Soja. Auch kann man Inhaltsstoffe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen oder von Pflanzen als Zutaten einsetzen. Die Fütterung mit gentechnisch verändertem Futter muss auch nicht gekennzeichnet werden, da im Produkt, also beispielsweise im Fleisch oder in der Milch, keine DNA vom Futtermittel nachweisbar ist.
Wie ist das jetzt bei importierten Produkten? Also könnte man denn überhaupt nachweisen, ob da Gentechnik verwendet wurde?
Also gentechnisch veränderte Organismen könnte man nachweisen mit gewissen Einschränkungen. Man muss wissen, wonach man sucht gewissermaßen. Man muss die DNA-Abschnitte kennen, nach denen man sucht. Und dann gelingt eine Analytik eigentlich relativ gut. Wenn aber jetzt Inhaltsstoffe aus gentechnisch veränderten Lebensmitteln gewonnen werden, also zum Beispiel Sojaöl aus gentechnisch modifiziertem Soja, dann wäre das nicht unterscheidbar, da ja in dem Sojaöl keine DNA aus dem gentechnisch veränderten Organismus, also aus der gentechnisch veränderten Sojabohne, enthalten ist.
Aber wenn er jetzt bei dem Käse draufsteht ohne Gentechnik, gibt es dann Käse mit Gentechnik?
Also für die Herstellung von Käse, da ist seit den 1990er Jahren das gentechnisch veränderte Lab-Enzym, das heißt Chymosin in der Fachsprache, zugelassen in der EU. Und dieses Enzym wird normalerweise aus Kälbermägen gewonnen. Und dieses gentechnische Lab, das stellt man her mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen, also mit Bakterien oder mit Pilzen. Das hat man, wie gesagt, bereits in den 1990er Jahren entwickelt. Und zwar diente das dazu, um den steigenden Bedarf an Lab für die Käseherstellung zu decken. Es hätte sozusagen nicht ausreichend Kälbermägen gegeben, um die gesamte Menge an Käse, die es braucht, zu produzieren. Das heißt aber jetzt nicht, dass der Käse gentechnisch produziert ist, sondern ein Hilfsstoff, den man braucht, um den ersten Schritt der Käseherstellung, die sogenannte Dicklegung, einzuleiten. Deshalb muss auch dieses gentechnisch hergestellte Lab in der EU nicht als Gentechnik bezeichnet werden, dass er als Hilfsstoff eingestuft ist, selber ja nicht gentechnisch verändert ist. Es ist strukturell völlig identisch mit dem Enzym aus dem Kälbermagen und es ist auch im Endprodukt nicht mehr aktiv. In der Zutatenliste vom Käse, da steht dann die Angabe mikrobielles Lab. Und das bedeutet dann, dass eben kein Lab aus Kälbermägen verwendet wurde, sondern Lab, welches mit Mikroorganismen hergestellt wurde. Dabei wird aber dann nicht unterschieden, ob es sich um herkömmliche Bakterien handelt, auch herkömmliche Bakterien, also nicht gentechnisch veränderte Bakterien, können Enzyme produzieren, die ähnlich wirken wie das Lab, oder ob es vielleicht dann tatsächlich Lab aus gentechnisch veränderten Mikroorganismen ist. Wenn jetzt auf einem Käse draufsteht ohne Gentechnik, wie auf den, den wir hier haben, oder auch bei Bioprodukten, da darf kein Lab aus gentechnisch veränderten Mikroorganismen verwendet werden.
Lass uns doch vielleicht nochmal auf eine Gruppe von Lebensmitteln kommen, die zwar nicht unbedingt, ja, da steht nicht frei von drauf, aber da würden die Käuferinnen und Käufer absolut erwarten, dass sie frei von sind, nämlich frei von Fleisch bzw. allgemein tierischen Produkten, also ja, vegetarische und vegane Lebensmittel. Gibt es da auch rechtliche Vorgaben und ja, wie könnte man das dann kontrollieren?
Diese Thematik ist aktuell aus rechtlicher Sicht ziemlich verzwickt und ich habe mir deshalb in der Vorbereitung auf die heutige Folge mit einem Kollegen gesprochen, der sich im Lebensmittelrecht viel besser auskennt und der uns da ein bisschen beraten hat. Liebe Grüße gehen jetzt raus an den Kollegen Taschan. Fakt ist also, aktuell gibt es in der EU keine rechtsverbindlichen Definitionen für die Begriffe vegan oder vegetarisch, also es gibt keine Vorschriften im Lebensmittelrecht. Man muss natürlich die allgemeinen Kennzeichnungsvorschriften einhalten, man darf die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht irreführen und die müssen natürlich entscheiden können, was man kauft. Also insofern darf man nicht einfach draufschreiben vegan und dann irgendwie tierische Produkte verkaufen oder so. Wenn es aber jetzt um die Frage geht, wie viel tierische Produkte maximal in veganen Produkten drin sein dürfen, dann gibt es bislang keine Grenzwerte im Lebensmittelrecht. Es gibt so eine ganz vage Regelung in Deutschland in den Leitsätzen für vegane und vegetarische Lebensmittel und da steht dann eben drin, dass zufällige oder technisch unvermeidbare Einträge von tierischen Produkten akzeptiert werden können. Aber da stellt sich natürlich jetzt die Frage, was ist denn technisch unvermeidbar oder so. Wer also jetzt in Deutschland vegane Produkte herstellt, der wird sich zertifizieren lassen. Da gibt es verschiedene Organisationen, die dann bestimmte Standards und Kriterien festlegen. Und dann darf man das auch durch ein entsprechendes Label kenntlich machen. Da gibt es zum Beispiel den Verband ProVeg Deutschland e.V. Und die haben jetzt tatsächlich Vorgaben. Nach deren Vorgaben soll dann die, wie sie sagen, Kontamination, in Anführungszeichen, mit tierischen Stoffen im Endprodukt unter 0,1% liegen. Also maximal 1 Gramm tierisches Produkt im Kilo. Man könnte das auch analysieren, und zwar über die Analyse von Proteinen. Da kann man dann durch geeignete Verfahren ohne weiteres Fleischproteine zum Beispiel in veganen Würsten oder so nachweisen oder Milch- und Eiproteine oder so. Das ist zwar recht aufwendig, aber man könnte jetzt Verstöße gegen die Standards schon recht eindeutig nachweisen. Wie sinnvoll jetzt das aber ist und wie sinnvoll tatsächlich diese Grenzwerte sind und ob dann der Nutzen den analytischen Aufwand rechtfertigt, das ist dann wieder eine andere Frage.
Wir sind schon wieder am Ende des Podcasts angekommen. Insofern vielleicht als abschließende Frage auch nochmal eine Frage nach deiner persönlichen Meinung. Ja, für wie sinnvoll hältst du denn jetzt diese Auslobungen frei von? Also hat man da als Verbraucherin oder Verbraucher von dieser vermeintlichen Zusatzinformation wirklich was? Also vor allem in Bezug natürlich auf eine gesunde und auch ausgewogene Ernährung.
Also meine Meinung ist da ehrlich gesagt recht eindeutig, bis auf die Bezeichnung glutenfrei. Für die Menschen, die wirklich Zöliakie haben, sind alle anderen Angaben mit frei von eigentlich überflüssig und häufig sogar irreführend. Viele dieser Labels, die suggerieren dann, dass die Produkte ohne bestimmte Inhaltsstoffe irgendwie gesünder wären, irgendwie hochwertiger wären. Und das ist schlicht und einfach nicht der Fall. Tatsächlich tragen also diese Kennzeichnungen aus meiner Sicht mehr zur Verwirrung und zur Verunsicherung bei. Insofern würde ich hier mal ganz entscheidend die Lebensmittelindustrie in die Pflicht nehmen und wirklich sagen, hört auf mit diesen aus wissenschaftlicher Sicht völlig sinnfreien Bezeichnungen, vor allem sowas wie ohne künstliche Aromen, ohne Geschmacksverstärker oder gar ohne Chemie oder so. Konzentriert euch lieber auf wissenschaftlich korrekte und wissenschaftlich verständliche Informationen über die tatsächliche Zusammensetzung der Produkte und hört auf mit diesem euch gegenseitig mit irgendwelchen frei von Aussagen übertrumpfen zu wollen. Das wäre dann vielleicht mal tatsächlich ein verantwortungsvoller und vor allen Dingen wissenschaftsbasierter Beitrag der Lebensmittelindustrie zur Verbraucherinformation.
Lieber Thomas, wie immer, sehr passender Abschluss. Vielen Dank an dich, vielen Dank auch an dich, liebe Jule. Wir sind am Ende unserer Folge angekommen und haben gelernt, frei von ist nicht gleich gesünder oder besser. Man sollte wirklich kritisch prüfen und hinterfragen, ob man auf diese Zutaten verzichten muss oder will. Denn oft steckt nur eine Marketingstrategie hinter diesen Produkten. Wenn Sie weiter diskutieren möchten oder Fragen haben, schreiben Sie gerne eine E-Mail an lebensmittelchemie.podcast@tu-dresden.de. Food Facts gibt es immer am 24. jedes Monats auf der Webseite der TU Dresden und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Das war Food Facts, der Lebensmittelchemie-Podcast der TU Dresden. Bis zum nächsten Mal.